Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist mir nicht so ganz bewusst, was wir hier eigentlich tun. Was uns so sonntags morgens aus unserem schönen, gemütlichen Bett treibt, um uns hier zu versammeln, statt zu Hause zu bleiben und den Tag zu genießen, gemütlich zu frühstücken und so Ähnliches zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr mir diese Frage beantworten könnt. Sicherlich einige sofort, andere müssen ein bisschen länger nachdenken. Ich bin natürlich am liebsten hier, wenn es Mittagessen und Agape-Frühstück gibt. Das nur so. Aber natürlich nicht wegen des Essens, sondern wegen der Gemeinschaft. So treibt mich sicherlich auch die Liebe zu den Geschwistern hierher. Zuallererst aber bin ich doch hier aus Liebe zu Jesus. Und sie ist der erste Grund, warum wir uns hier zusammenfinden, weil er uns gezogen hat. Es gibt dieses schöne Bild mit den Püppchen, die auseinander sind und an einem festen Faden sind. Und wenn man sie hochhebt, kommen sie automatisch zusammen, weil sie eben vom selben gezogen werden. Diese Liebe ist also der erste Grund, weshalb wir hier sind. Aber wie konkretisiert sich das? Nur darin, dass wir ihn hier sonntags in den Mittelpunkt unserer Anbetung stellen? Natürlich nicht, denn sie bestimmt, geleitet durch den Heiligen Geist, unser tägliches Leben. Ich denke, das betrifft unsere ganz persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus. Ich will jetzt auf eine andere Ebene gehen, denn wenn wir uns im Neuen Testament umschauen, besonders bei Paulus, ist die Frage, die ich in den Raum gestellt habe, sehr eng verbunden mit der nach dem Auftrag der Gemeinde. Der Gemeinde an sich. Ich habe mir diese Predigt ausgedacht, in Anführungsstrichen, weil ein Tagesordnungspunkt auf unserem nächsten Gemeindeforum die zukünftige Gemeindeführung ist. Und diese Frage hat, die Führung der Gemeinde hat natürlich unmittelbar mit der Frage zu tun, denn nur wenn wir uns darüber klar sind, was der Auftrag der Gemeinde ist, wissen wir, was zu tun ist und wie wir Entscheidungen zu treffen haben. Nur wenn wir unser Ziel und unseren aktuellen Standpunkt kennen, wissen wir, welchen Schritt wir als nächstes tun müssen. Ich denke, wir sind ja so verwöhnt vom Navi, aber kein Navi wird uns sagen, wie wir weiter vorankommen, wenn wir diese Koordinaten nicht in den Navi eingeben. Übrigens, es ist kritisiert worden, dass die Frage der zukünftigen Gemeindeführung vor kurzem nur unter Männern besprochen worden ist. Wer dies kritisiert, der sollte sich zunächst im Neuen Testament umsehen, das für uns der Maßstab unseres Handelns ist, wie dort die Gemeinden geführt wurden. Und ich denke, die bisherige Analyse der Gemeinden Christi, dieser Passagen, ergab einfach, dass die Gemeinde durch Männer geführt worden ist. Dem sind wir bisher auch gefolgt. Sollte diese Analyse nicht mehr richtig sein, dann müssen wir darüber sprechen, ganz klar. Aber dann bitte mit Argumenten aus der Bibel, aus dem Neuen Testament und nicht mit Argumenten, die sich aus der Gesellschaftsentwicklung oder der Kirchengeschichte ergeben. Kommen wir zum Thema zurück. Ich denke, es gibt 5 Bereiche, aus denen die Aufgaben der Gemeinde sich zusammensetzen. Über alles ist bereits gesprochen worden, besonders von Uli in vielen Predigten. Es ist aber wichtig, dass wir uns dauernd über diese Bereiche austauschen und uns klar darüber werden, dass wir uns eben noch auf dem Weg befinden, den uns der große Navigator eben vorgegeben hat. Und wir müssen unter Umständen, wenn wir diesen Weg betrachten, Kurskorrekturen vornehmen. Die 5 Bereiche sind meiner Meinung nach einmal die Anbetung, auf die uns auch Uli hier wieder sehr intensiv hingewiesen hat, das, was ich sehr gut fand. Leib Christi sein, Einheit, Mission und Caritas. Ich denke, das ist zunächst mal eine Auswahl, die ich natürlich getroffen habe, aber dass sie die wesentlichen Aufgaben unserer Gemeinde tatsächlich nicht unserer Gemeinde, sondern der Gemeinde umfasst. Fangen wir an mit der Anbetung. Eine Aufgabe der Gemeinde finden wir schon im Alten Testament. Das Volk Israel, in dessen Tradition wir ja in vieler Hinsicht stehen, gilt schon dort als Gemeinschaft, die sich vor Gott versammeln sollte, um Gott zu ehren. Das lesen wir aus vielen, vielen Versen im Alten Testament, Psalm 22, 5. Mose 4,10. Der Psalm 99 sagt eindeutig, dass wir eben da auf Gott hingeschaffen sind und ihm die Ehre geben sollen und ihn anbeten sollen. Und dieser Lobpreis ist also nicht nur die Vorbereitung für etwas noch Geistigeres, es ist einer der Hauptgründe, warum es Gemeinde überhaupt gibt. Paulus sagt in Epheser 1, 11 bis 12 auch, das ganze Leben eines Christen soll Gott verherrlichen. Und Jesus sagt uns, es heißt in der Schrift, den Gott, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Ich denke, dass wir in diesem Bereich in den letzten Jahren nicht zuletzt durch Susannes engagierten Einsatz sehr gut vorangekommen sind. Wir können schon singen, denke ich. Manchmal kommen auch Töne raus. Aber ihr wisst, es gibt nichts, was sich nicht noch verbessern ließe. Susanne ist sicherlich für jeden Vorschlag dankbar. Der nächste Punkt, den ich jetzt hier aufgeführt habe, ist Leib Christi sein. Paulus sagt uns im 1. Korinther 12, das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist Teil dieses Leibes. Ein wichtiges Bild, das uns die Aufgabe der Gemeinde widerspiegelt, ist eben dieser Körper, der aus vielen, auch für sich, wichtigen Organen besteht. Und jedes Organ erfüllt eine bedeutende Aufgabe für den Körper und ist letztlich unersetzlich. So lesen wir es im 1. Korinther 12, 16 bis 17. Und jeder von uns kann und soll, vielleicht muss er auch, sich einbringen, einen Beitrag leisten, den sonst keiner bieten kann. Im Epheserbrief beschreibt Paulus, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, diese Beziehung zu unserem Haupt immer aufrechtzuerhalten. Jeder Einzelne von uns und wir als Gemeinde. Jedes Gemeindeglied soll dem Haupt Jesus immer ähnlicher werden, so hören wir an anderer Stelle. Und erst durch den Beitrag jedes Gläubigen wird der Leib gestärkt und aufgebaut durch Liebe. Aber der Leib ist ja kein Selbstzweck. Wir wollen ja nicht Leib sein, um Leib zu sein, sondern wir wollen Leib sein, um den Auftrag Gottes und die Aufgaben, die Gott uns gibt, zu erfüllen. Und deshalb muss er gesund und handlungsfähig sein und Einheit bilden. Und lasst uns nicht vergessen, Jesus repräsentiert sich auf dieser Welt durch uns. Wir sind der Leib Christi. Wir sind seine Arme, seine Beine. Und umso wichtiger ist es, auf das Haupt zu hören, auf Jesus, damit wir wirklich allein sein Leib sein können. Leib bedeutet sein, heißt natürlich auch Einheit zu pflegen. Das ist der dritte Punkt. Epheser 4, da lesen wir, was die Einheit der Gemeinde ausmacht. Verse 2 bis 6. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch ging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Wir lesen in der Apostelgeschichte viel über die Einheit der Gemeinde, über das Leben und das Zusammenwirken der ersten Christen. Dort steht unter anderem in 2,42, Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, das wir heute auch gepflegt haben, und das Gebet. Um besser zu verstehen, was christliche Gemeinde ausmacht, wird im Neuen Testament auch das Bild der Familie benutzt. Unter anderen Vergleichen zum Thema Gemeinde. Gemeinde als Familie bedeutet, dass sich die Gemeindemitglieder untereinander so liebevoll verhalten, wie es in einer idealen Familie, würde ich mal sagen, im Normalfall üblich ist. Und wir müssen uns klar darüber sein, dass Gott der Vater aller Gläubigen ist. Wo war ich denn jetzt? Oha. Und Gott, der Vater aller Gläubigen, und die Menschen in der Gemeinde, seine Töchter und Söhne. So lesen wir es im 2. Korinther 6, 18. Gemeinde ist Familie Gottes. Und im Zusammenhang der Einheit ist eine wichtige weitere Aufgabe der Gemeinde, die Gläubigen geistlich zu ernähren. Menschen sollen in der Gemeinde dazu ermutigt werden, in ihrem Glauben zu wachsen. Die Gemeinde hat für ein gesundes Umfeld zu sorgen, in dem dieses Wachstum möglich ist. Paulus ruft die Gemeinde in Kolosser auf, dass jedes Gemeindemitglied im Glauben erwachsen wird. An anderer Stelle schreibt er, dass die Gläubigen zugerüstet werden sollen und sie zu einem reifen Glauben finden sollen. Im Epheserbrief steht sowas, 4, 12 bis 13. Und zu diesen gegenseitigen Wachstumsschüben, gegenseitigen Begießen, gegenseitigen Fordern gehört, sich gegenseitig zu ermutigen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns ermutigen. Zum Ermutigen gehört aber auch Ermahnen, wenn nötig. Und insbesondere die gegenseitige Anteilnahme bis hin zur Seelsorge trägt dazu bei, dass wir uns ermutigen, dass wir uns ermahnen. Der Ort, und wo dies alles möglich sein sollte, ist eben die Gemeinschaft in der Gemeinde. Und das ist ganz wichtig. Dietrich Bonhoeffer schrieb: Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames Leben mit anderen Christen führen darf, der preise Gottes Gnade aus tiefstem Herzen, der danke Gott auf Knien und erkenne, es ist Gnade. Ich denke, wir sind in der Einheit schon relativ weit. Aber wir könnten natürlich noch viel, viel weiter sein, wenn wir beachten, was Paulus in Philipper 2, 1 bis 3 schreibt. Wenn es also Ermutigung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nicht aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Und weiter ist zu beachten in Bezug auf die Einheit das, was uns im Römer 14 ans Herz legt. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist, ohne mit ihm über verschiedene Auffassungen zu streiten. Der eine glaubt, alles zu essen zu dürfen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer Fleisch isst, verachtet den nicht, der es nicht isst. Wer kein Fleisch isst, richtet den nicht, der es isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wie kannst du den Diener eines anderen richten? Sein Herr entscheidet, ob er steht oder fällt. Er wird aber stehen, denn der Herr bewirkt, dass er steht. Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tod und Lebende. Wie kannst du also deinen Bruder richten? Und wie kannst du deinen Bruder verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Das nächste Thema, der nächste Bereich, den ich ausgewählt habe, ist die Mission. Wir kennen den Missionsbefehl aus Matthäus 28, 18 bis 20, Lukas Evangelium und so weiter. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Tja, wer denkt, christliche Gemeinschaft dient nur dazu, einige Seelen in den Himmel zu bekommen, irrt. Dieser lebendige Organismus ist für mehr geschaffen, als sich nur darum zu kümmern, was nach dem Tod kommt. Wobei das auch natürlich auch sehr wichtig ist, dass wir eben die Menschen auf die Ewigkeit vorbereiten. Und das eine ganz wichtige Frage ist. Aber ich denke, wir als Gemeinde dürfen uns nicht nur auf das konzentrieren, was kommt, oder auf rein geistliche Dinge fixiert sein, dass wir eben für die Welt nicht mehr zu gebrauchen sind. Wir leben in der Welt, dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir sind nicht von der Welt, aber wir leben in der Welt und wir müssen unsere Stimme hier in dieser Welt erheben und uns auch in gewisser Weise darauf einlassen, was die Welt dann fordert. Und es geht auch nicht darum, das Leben einiger Menschen ein bisschen angenehmer zu machen. Es geht für Gemeinde vielmehr darum, dabei zu sein, Gottes gute Herrschaft in dieser Welt aufzurichten. Keine Schreckensherrschaft, aber für den Einzelnen beinhaltet es nicht weniger als eine Revolution. Eine Revolution der Liebe, des Dienens und der Gerechtigkeit. Und dieses Potenzial, das wir haben bezüglich Liebe, Dienen und gerechtes Handeln, das kann Systeme auf den Kopf stellen, hat Systeme schon auf den Kopf gestellt. Und dieses ganze Potenzial hat Gott in der Gemeinde angelegt. Wenn sich Menschen von Gott gebrauchen lassen, ist sie, die Gemeinde, der Weg, auf dem diese Veränderungen möglich werden. Eine Gemeinschaft von hingegebenen Christen hat also enormes Potenzial, was deutlich macht, wie wichtig Gemeinde ist. Und wir müssen uns klar auch darüber sein, dass Gott sich keinen Plan B ausgedacht hat für seinen Weg auf dieser Welt. Wir sind Plan A. Nur durch die Gemeinde kann sich das, was Gott als Aufgabe für uns gedacht hat, voll entfalten. Natürlich ist Mission nicht nur Gemeindearbeit, sondern in der Regel Arbeit der einzelnen Geschwister aus ihren Beziehungen heraus zu anderen Menschen. Aber hier dürfen wir nicht den Fehler machen, die Frömmigkeit des Einzelnen an seinen Missionserfolgen zu messen und ihn so dann unter Druck zu setzen. Mission ist auch eine Gabe. Besonders die Art der Mission ist so unterschiedlich und der eine ist dafür geeignet, der andere dafür. Einer kann gar nicht Mission betreiben, weil er einfach sprachlos ist. Auch die Frage, ob ich den Ruf nach Aussendung verspüre, kann ich keinem anderen als Maßstab auferlegen. Das als Warnung. Wir als Gemeinde müssen hier flankierend zur Seite stehen für die Mission. Mit Angeboten, die Mission unterstützen oder eben auch durch direkte Unterstützung von Geschwistern, die sich der Mission verschrieben haben. Ich denke, im Bereich der Mission haben wir dennoch als Gemeinde einen enormen Nachholbedarf. Auch wenn sich viele Geschwister auf verschiedene Weise sehr erfolgreich versuchen, das Wort Gottes weiterzugeben und es zum Beispiel durch Büchertisch und Glaubenskurs sehr gute Ansätze auch auf Gemeindeebene gibt. Aber wie gesagt, es gibt nichts, was sich nicht noch verbessern lässt. Kommen wir zum letzten Punkt, zur Caritas. Es gibt viele Bibelstellen, die uns nahelegen, anderen zu helfen. Eine der wichtigsten ist Matthäus 25. Dort sind wir im Gericht vor den Völkern. Und Jesus sagt, darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. In Vers 45, darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt hat, und wäre er noch so gering gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. Weiter, denke ich, ist in diesem Zusammenhang das zweite Gebot, das uns Jesus in Matthäus 22 gibt, nachdem er von den Pharisäern eigentlich aufs Glatteis geführt worden ist, für uns unabdingbar. Es ist ein Gebot Jesu. Es gehört zu dem, was uns am wichtigsten sein sollte. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. In der Apostelgeschichte wird diese Aufgabe durch die Wahl der Diakone gelöst und auch uns diese Lösung als Beispiel gegeben. Das beschränkt sich natürlich zunächst mal auf die Gemeinde, auf die Geschwister. Aber Verkündigung des Glaubens geht immer Hand in Hand mit einem sozialen, dienenden Engagement für andere. Und dazu gehört die Unterstützung von Menschen, die arm, krank oder benachteiligt sind oder in welcher Form auch immer leiden. Jesus ist auf Menschen zugegangen, die ihn noch nicht kannten, und hat sie geheilt. Er hat ihnen die Zuneigung gegeben, die wir auch diesen Menschen geben sollen. In diesem Zusammenhang stellt sich auch eine sehr heiß diskutierte Frage. Darf Gemeinde politisch werden? Um damit den Missionsauftrag intensiver erfüllen zu können. Jetzt gebe ich meine Meinung kund. Da gibt es natürlich 1000 verschiedene Meinungen. Diese Bandbreite bis zur Sozialethik und so weiter. Also ich bin der Meinung, dass Gemeinde möglichst wenig politisch tätig sein sollte. Aber zum Beispiel im Rahmen sozialer Projekte wie Unterstützung der Lietzow-Straße auch den Sozialethos der Gemeinde in die Welt tragen soll. Ich bin aber auch der Meinung, dass Gemeinde in gewissen Situationen bewusst politisch untätig sein muss, vielleicht auch kämpfen muss. Nämlich dann, wenn weltliche Organisationen oder Mächte die Gemeinde zur Durchsetzung ihrer Machtansprüche missbraucht. Zu nennen sind die Kreuzzüge, 30-jähriger Krieg, Inquisition, schließlich die deutschen Christen, die den deutschen Protestantismus an die Ideologie des Nationalsozialismus angleichen wollte. Und hier ist meiner Meinung nach die Auseinandersetzung mit Dietrich Bonhoeffer, der dieses Thema sehr intensiv behandelt hat, ein Maßstab für die Wertung, wie wir damit umgehen können. Kommen wir zum Schluss und ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel und zu harten Tobak hier vorgesetzt, aber ich denke, es ist schon mal ganz wichtig, über diese Themen zu sprechen. Gemeinde ist eben nicht nur dazu da, ein wenig nett untereinander zu sein. Und es geht auch nicht nur um die Veränderung des Einzelnen. Es geht um nichts weniger als das Reich Gottes zu bauen. Gott nimmt jeden von uns in diesen großen Plan mit hinein. Jeder ist gefragt. Jeder kann mitmachen. Und wir als Christen sind dazu aufgerufen, die Welt durch die Gemeinde auch zum Positiven zu verändern. Jesus immer ähnlicher zu werden und anderen im Namen Jesu zu helfen. Und so werden wir zum Segen für andere. Und das ist eine überzeugende, frohe Botschaft. Eben Evangelium. Und wir müssen uns in all dem, was wir sagen, über Folgendes klar sein. Obwohl wir als Gemeinde einen überaus positiven Auftrag haben und obwohl Liebe, Dienen, Aneinander und Gerechtigkeit jede Gemeinde prägen sollte, spiegelt keine Gemeinde den Himmel auf Erden wider. Jede Gemeinde besteht nämlich aus Menschen mit Fehlern und Schwächen. Und deshalb sind auch Beziehungen innerhalb der Gemeinde weder perfekt noch angstfrei. Und ja, es ist einfach so. Es gibt Gemeindeglieder, die sind einfach anstrengend. Und es kann Missverständnisse und Verletzungen geben. Trotzdem lebt Gemeinde gerade von und in diesen unvollkommenen Beziehungen. Gerade wenn Vergebung und ein immer wieder neuer Anfang möglich ist und gerade wenn Menschen ihre Schwachheit eingestehen und Masken ablegen, gerade dann kann es zu einer beispielhaften Einheit kommen, wie sie Jesus in der Gemeinde gewünscht hat. Da gibt es auch verschiedene Bibelstellen zu. Und diese Einheit ist eine der wichtigsten Aufgaben, damit wir die anderen Aufgaben nach dem Willen Gottes erfüllen können, und so wirklich Leib Christi sind. Also nehmen wir den großen Navigator, das Navigationsgerät. Lasst uns die Aufgaben in diese Navigationsgerät eingeben. Lasst uns doch mal feststellen, wo wir tatsächlich stehen. Das ist ja auch wichtig. Und dann von der Liebe geleitet Schritt für Schritt tun, um schließlich das große Ziel zu erreichen, das uns mit Jesus auf ewig vereint. Und all das steht immer für mich unter dem großen Motto der Liebe. 1. Korinther 13,13. Ein Vers, den ich viel zu selten sage. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe.